Was gut für die Butyrat-Produktion funktioniert, ist zum Beispiel resistente Stärke. Die wird beispielsweise gebildet, wenn ich Kartoffel oder Reis koche, sie abkühlen lasse. Wo könnte das dann sinnvoll sein? Allem, wenn wir über Barrierestörung, also durchlässige Barrieren, Leaky Gut sprechen beispielsweise, dann könnte Butyrat eine passende Quelle sein. Bei Butyrat wissen wir, dass wir eine direkte antientzündliche, antiinflammatorische Reaktion haben. Es geht in das Gehirn hinein und beeinflusst auch hier entzündliche Prozesse.
Artgerecht Health Nerds Deep Dive. Analyse und Fakten. Mit Felix Möse und Matthias Baum.
Leute, wir sprechen heute über Butyrat. Eine Fettsäure, von der die meisten Menschen, mich eingeschlossen, wahrscheinlich noch nie gehört haben. Und gleichzeitig spielt sie aber eine zentrale Rolle für unsere Gesundheit. Was ist das? Butyrat. Sie entsteht nicht direkt durch unsere Ernährung, das kann ich hier vorwegnehmen, sondern sie entsteht durch unsere Darmbakterien. Genauer gesagt dann, wenn wir die richtigen Ballaststoffe essen. Spannend ist, Butyrat wirkt dann am Ende aber nicht nur lokal im Darm, sondern hat Einfluss auf Entzündungen, auf unser Immunsystem und sogar auf unser Gehirn. Das müssen wir uns angucken, hier im Deep Dive. Was ist Butyrat genau und warum ist es einer der wichtigsten Stoffe für unsere Darmgesundheit? Matthias Baum wird Licht ins Dunkel bringen, unser Gesundheitswissenschaftler und Health Nerd. Herzlich willkommen, mein Lieber. Schön, dass du da bist.
Hallo Felix, ich freue mich wie immer mit dabei zu sein.
Matthias, warum haben so viele Menschen, und ich fühle mich da absolut eingeschlossen, bisher noch nicht von Butyrat gehört? Es ist kein Vitamin, es ist kein Mineralstoff, es ist kein Makronährstoff. Was genau ist es denn?
Genau, du hast es in der Begrifflichkeit schon mal genannt, es ist eine Fettsäure. Also es ist wirklich mal wieder ein Fett, was gar nicht so verkehrt ist. Und wichtig ist für unsere Gesundheit, ist eine sogenannte kurzkettige Fettsäure. Kettenlängen von Fettsäuren hatten wir schon mal mit angesprochen. Es gibt kurz-, mittel- und langkettige Fettsäuren, die wir in unterschiedlichen Lebensmitteln beispielsweise drin finden. Und kurzkettige Fettsäuren, wie dieses Butyrat, hat eben nur 4 C-Atome. Und dementsprechend ist die Kettenlänge nicht extrem lang. Und wie du schon gesagt hast, es ist kein Vitamin im klassischen Sinne. Weil, was wissen wir nochmal bei Vitaminen? Im Regelfall ist es so, dass es Substanzen sind, die essentiell sind und von außen hinzugeführt werden müssen, also über die Nahrung aufgenommen werden müssen. Das ist bei Butyrat indirekt der Fall. Man könnte das quasi eher so einordnen wie, na, vielleicht sowas wie Vitamin D3, ist auch ein Vitamin. Wir können das auch nicht ganz selbst produzieren, aber wir brauchen dafür in dem Falle Sonneneinstrahlung. Ich übertrage das mal. Das hast du nämlich eben schon schön erwähnt, dass Butyrat, diese kurzkettige Fettsäure, über mikrobielle Fermentation entsteht. Also über die Verstoffwechslung durch Bakterien und das Fermentieren, das Gären, insbesondere im Dickdarm, wo das Ganze stattfindet. Und das Ganze passiert durch sogenannte Ballaststoffe oder, wie wir sie eigentlich eher genauer nennen würden, Faserstoffe, Dietary Fiber, die wir quasi auch über die Nahrung aufnehmen. Also wir haben eine Ursubstanz, für die wir es eigentlich verwenden. Wir haben die Bakterien, die uns dabei helfen. Und dann in der Fermentation Nebenprodukte, die entstehen. Und der Vollständigkeit halber muss man dazu erwähnen, es ist nicht nur Butyrat, sondern auch Acetat und Propionat. Die gehen manchmal so ein bisschen unter. Aber Fakt ist, diese Fettsäuren, und Butyrat heißt eigentlich nichts anderes als Buttersäure, die finden wir dann quasi in diesem Fermentationsprozess. Und das erfüllt sehr wichtige Aufgaben wirklich für Darm, Immunsystem und auch für das Gehirn.
So, wollen wir gleich natürlich mehr erfahren, aber lass uns kurz nochmal bleiben, um erstmal überhaupt einen Einstieg hier zu finden. Also Buttersäure, das haben viele von uns schon mal gehört, das können wir alle irgendwie abspeichern. Riecht, glaube ich, auch sehr unangenehm, Buttersäure, oder? Stinkt tatsächlich?
Ist der klassische Geruch, könnte man quasi dazu sagen.
Super. Genau. Und Butyrat, na, dass ich es richtig verstehe, also ich kann es nicht einfach supplementieren, es ist nicht einfach eine Pille, die ich einwerfe.
Da erhebe ich ganz kurz meinen Finger, lieber Felix. Kann man nämlich doch.
Ah,
natürlich
okay.
Kann ich. Deswegen wollte ich gerne in diesem Deep Dive auch genau darüber sprechen, weil es Butyrat natürlich auch als Substrat gibt, was ich supplementieren kann. In verschiedenen Verbindungen können wir gerne nochmal drauf eingehen. Die Frage ist, wenn wir diese Zwischenebene haben, macht es dann Sinn, die zu umgehen und Butyrat direkt hinzuzufügen? Ich würde sagen, in bestimmten Situationen vielleicht ja. Aber wir haben den Dreiklang oder den Zweiklang für den dritten Klang, nämlich des Butyrats. Wir brauchen die passenden Bakterien und wir brauchen den passenden Nährboden. Also man könnte die Ballaststoffe oder Faserstoffe natürlich auch Präbiotikum nennen, also der Nährboden für die Bakterien, dass nachher Butyrat daraus entsteht. Jetzt können wir uns vorstellen, dass je nachdem, welche Faserstoffe wir nehmen und wie viel Butyrat produziert wird in diesem Fermentationsprozess, nicht nur Buttersäure, Acetat und Propionat gebildet werden, sondern eben auch viele Gase. Und dann könnte man jetzt sagen, okay, bei einigen auch Krankheitsbildern, gerade im Bereich des Verdauungstraktes, ist ein zu viel an Ballaststoffen und Faserstoffen vielleicht kontraproduktiv, sorgt für Verdauungsprobleme, mehr Blähungen, mehr Durchfälle, die vielleicht entstehen können. Und das will man dann unter Umständen vermeiden. Also gibt es ein Einsatzgebiet meiner Meinung nach durchaus für Butyrat. Mit einer gewissen Datenlage können wir gerne nochmal genauer drauf schauen.
Spannend. Also das, ich hatte es nämlich so verstanden, dass man das tatsächlich gar nicht so einfach supplementieren kann, sondern dass es wirklich eben ein Stoff ist, der im Körper entsteht. Da lass uns mal kurz bleiben. Also man sagt auch, Butyrat ist so die Energiequelle für unsere Darmzellen. Das ist ein Begriff, der ist mir in der Recherche hängen geblieben.
Ja.
Und ich habe eingangs auch gesagt, es kommt eben darauf an, wenn ich es natürlich, also wenn ich diesen Prozess jetzt nicht umgehen will, sondern wenn ich es wirklich natürlich in unserem Körper entstehen lassen will, in meinem Darm, muss ich bestimmte Ballaststoffe essen. Mhm. Was müssen das für Ballaststoffe sein?
Genau, also im ersten Schritt auf die Ballaststoffe bezogen. Am Ende geht es, es gibt so verschiedene Möglichkeiten der Einteilung der Ballaststoffe in lösliche, in wasserlösliche und nicht wasserlösliche Ballaststoffe. Was gut für die Butyratproduktion funktioniert, ist zum Beispiel resistente Stärke. Haben wir schon mal drüber gesprochen. Die wird beispielsweise gebildet, wenn ich stärkehaltige Lebensmittel, Kartoffel oder Reis koche, sie abkühlen lasse, dann bildet sich eine neue Struktur und resistent heißt in dem Falle resistent vor Verdauungsenzymen, kann nicht aufgespalten werden. Das ist ja die Logik aller Ballaststoffe und auch Faserstoffe. Da kommt der Name her, Ballast eigentlich nur, das Lebensmittel bringt mir gar keine Energie. Mhm. Aber in Wahrheit ist es der Nährboden für spezifische Bakterien. Das heißt, wir haben explizit Butyrat produzierende Bakterien. Das heißt, ich brauche den richtigen Nährboden, resistente Stärke. Verschiedene Polysaccharide, also langkettigere Zuckermoleküle. Da kennen wir beispielsweise Pektin, findet man auch im Apfel, oder Inulin, findet man in Chicorée. Gibt es aber auch beides jeweils im Kontext als Präbiotikum in der Supplementierung. Es gibt noch verschiedene so mittelkettige Zuckermoleküle, so Oligosaccharide oder Mehrfachzucker, so könnte man es auch nennen. Da gibt es verschiedene Faserstofftypen. Und jetzt brauche ich die passenden Bakterien, die im Darm produziert werden. Jetzt kann man sagen, ja, habe ich die oder nicht? Der erste Schritt ist, bevor man zu viel testet, man kann es natürlich versuchen, über die Ernährung zu steuern. Das heißt, hier kann ich einfach meinen Faser- und Ballaststoffanteil in der Ernährung erhöhen. Ich würde immer empfehlen, mehr als jetzt ist wahrscheinlich schon mal die richtige Richtung. Ziel in Gramm 25 bis 40 Gramm. Und wie jetzt neulich wieder jemand zu mir sagte, dann sagte ich, probiere das wirklich, aber es ist echt verrückt. Wenn ich das über Gemüse und auch Obst versuche mit abzudecken, diesen Faserstoffgehalt, muss ich echt viel essen. Man hat so das Gefühl, ja, so 40 Gramm, die kriege ich doch schnell rein. Aber logischerweise besteht Gemüse auch nicht komplett oder in Gänze aus Ballaststoffen. Natürlich Wasser und natürlich auch Faserstoffe, die eben durchaus aufgespalten werden können, also Kohlenhydratquellen und Ähnliches mit dabei. So, und dann kann ich es aber zumindest erhöhen und im Idealfall mit der Anwesenheit als Präbiotikum ist mehr Nährboden da, die Bakterien können sich besser vermehren und ich habe dann auch am Ende mehr Butyratbildner oder Butyratproduzierende Bakterien. Und in der Kombination entsteht dann im Idealfall auch eine gute Konzentration. Wir reden hier zwischen 10 bis 20 Millimol pro Liter an Butyrat im Dickdarm. Was sich natürlich auch wieder auf den pH-Wert im Dickdarm nochmal mit auswirken wird. Und jetzt kommt der andere Aspekt, den du eben erwähnt hast und den ich wichtig finde, der Treibstoff für unsere Darmzellen. Es ist richtig, Butyrat deckt zwischen 60-70% des Energiebedarfs der Kolonozyten oder Enterozyten, also der Darmzellen, ab. und fördert dabei auch Zellproliferation, also physiologisch nicht entartend. Das heißt, neue Zellen, die gebildet werden, die Differenzierung der Zellen und wichtig auch hier die Barriereintegrität. Und jetzt können wir uns schon vorstellen, okay, wo könnte das dann sinnvoll sein, allem, wenn wir über Barrierestörung, also durchlässige Barrieren, Leaky Gut sprechen beispielsweise, dann könnte Butyrat eine passende Quelle sein. Und symptomatisch würde ich eben sagen, wenn Menschen sehr sensitiv auf sehr viel Ballaststoffe reagieren oder bestimmte Grunderkrankungen haben, entzündliche Darmerkrankungen, Reizdarm, jeden Ballaststoff zu nehmen, kann schwierig sein. Und hier könnte man jetzt sagen, okay, vielleicht verwendet man direkt Butyrat, aber im Verhältnis ist es schon deutlich teurer als die Verwendung von Faserstoffen.
So, also, habe ich verstanden? Entsteht alles in unserem Darm oder passiert alles in unserem Dickdarm, um konkret zu sein. Jetzt gibt es aber Effekte, die dieses Butyrat hat auf, ich habe es eingangs gesagt, Immunsystem, sogar unser Gehirn und auch eben auf das Thema Entzündung, Entzündungshemmung. Gib uns da einen Einblick. Wie gelangt das Butyrat am Ende in den Blutkreislauf, in unseren Körper und was macht es da? Warum hat es diese positiven Effekte?
Naja, einmal haben wir, wenn du dieses Thema Immunmodulation ansprichst, logischerweise die Nähe der Darmbarriere zum Großteil unserer Immunzellen, die quasi lymphatisch im darmassoziierten Immunsystem quasi auch mit angesiedelt sind. Jetzt hatten wir gesagt, ein Großteil des Butyrats wird als Energieträger verwendet, aber gleichzeitig kommt eine gewisse Menge auch durch. Und bei Butyrat wissen wir, dass wir eine direkte antientzündliche, antiinflammatorische Reaktion haben. Bei Immunzellen, jetzt muss man wissen, eine Immunzelle kann durch unterschiedliche, auch hier wieder Substrate, Reizstoffe, was auch immer, getriggert werden, dass Entzündung überhaupt entsteht. Und wie funktioniert das? Ganz simpel ausgedrückt, Immunzellen haben eine Antenne obendrauf, da dockt eine Substanz an. Und in der Zelle wird ein Transkriptionsfaktor, also ein Abspielprogramm aktiviert.
Ein Code?
Ja, noch nicht der Code, es ist eher nur der Initiator, dass der Code dann aktiviert wird, also die Gene abgespielt werden. Und der nennt sich NF-kappa-B. Viele kennen das als den Entzündungsmediator intrazellulär.
Nein,
oben,
Matthias,
kommt irgendeine Substanz.
Das kennst nur du, das kennt niemand, das schwöre ich dir.
Ich wette, dass 80% der Leute, die uns zuhören, entweder uns schon in der Vergangenheit, weil ich habe das ja heute nicht zum ersten Mal erwähnt, 80% der Leute kennen das, haben es schon mal gehört.
Sag's nochmal, wie heißt das Ding?
NF-kappa-B. Ist eine Abkürzung. Ihr müsst euch den Namen nicht merken. So, was aber passiert ist, von außen dockt etwas an, in der Zelle wird Entzündung signalisiert und das ist der Botenstoff, der quasi an den Zellkern geht und sagt, ey, wir haben hier Entzündung und dann werden proentzündliche Botenstoffe von diesen Immunzellen produziert. Ja, das sind unsere Interleukine, TNF, TNF-Alpha insbesondere. So, und jetzt zurück, ich weiß, habe ich ausgeholt, aber Butyrat hemmt quasi diesen NF-kappa-B-Weg. Jetzt könnte man sagen, ja, okay, dann hemmt es ja quasi dauerhaft meine Entzündung. So ist es natürlich in dem Falle auch nicht. Es greift an unterschiedlichen Stellen ein. Das heißt, es aktiviert auch Teile des T-regulierenden Systems. Und das geht manchmal auch so ein bisschen unter, es hat quasi nicht nur Energieträgerfunktion oder sowas wie aktivierende Funktion, sondern greift auch epigenetisch mit ein. Das heißt, es kann die Anwesenheit von Butyrat oder eine ausreichende Anwesenheit die Genexpression, also wie sie abgespielt werden, verändern. Und das mit dem Blick, wenn wir rauszoomen, sieht dann eher aus wie ein antiinflammatorisches Programm, also weniger Entzündung. Und dementsprechend können wir davon ausgehen, in einer Welt, wenn wir da immunologisch drauf schauen, die mit sehr viel Entzündung zu tun hat, hilft uns natürlich die Butyratmenge. Und wir sehen diese Korrelation zu wenig Faserstoffe. Wir haben es ganz häufig erwähnt und auch die klare Verbindung zur Entstehung von unseren chronisch nicht übertragbaren Erkrankungen. Und was fehlt, ist dann eben unter anderem Butyrat mit dabei. Also das heißt, wir haben immunologisch, antientzündlich, epigenetisch. Und jetzt das Spannende, es ist auch für die Funktionsweise, wenn dann Butyrat in die Blutbahn gelangt, dass es Blut-Hirn-Schrankengängig ist. Es ist eine kleine Fettsäurenstruktur. Es geht in das Gehirn hinein und beeinflusst auch hier entzündliche Prozesse. Also hat Einfluss auf Neuroinflammation. Es stimuliert den Vagusnerv. Das ist dann auch wieder sehr spannend, wenn wir über so Themen wie Reizdarm beispielsweise sprechen, wo wir wissen, dass Nervensystem im Darm, das sogenannte enterische Nervensystem, ist sehr sensibel. Und das heißt nicht, dass die Menschen sensibel sind, sondern sehr stark abhängig davon, welche Informationen ankommen. Und dann werden Symptome unter Umständen auch stärker. Und hier moduliert Butyrat quasi auch den Vagusnerv, hat Einfluss auf die Serotoninproduktion auf Darmebene und am Ende auch auf Mikroglia-Aktivität, sprich die Entzündung im Gehirn, die quasi mit reguliert werden kann. Und noch als einen letzten Effekt die Beeinflussung des Insulinstoffwechsels. Das kann man natürlich auf der einen Seite darüber erklären, dass man sagt, okay, wenn ich viele Faserstoffe esse, dann wird mein Blutzuckerspiegel langsamer einsteigen. Aber wir haben schon häufiger über die GLP-1-Analogika gesprochen, ja, also über das Semaglutid, wenn wir über die Abnehmenspritze gesprochen haben. Das war ja eigentlich was nochmal? Ein Substrat, das quasi GLP-1 ähnlich wirkt. Und GLP-1 ist wichtig für die Insulinregulation und Insulinausschüttung. Und das beeinflusst Butyrat auch. Also nicht die Abnehmspritze, sondern die GLP-1-Aktivität und Produktion. Und hat damit auch Einfluss auf Sättigung und Glukosestoffwechsel. Abgesehen davon, dass ich natürlich wahrscheinlich im Vorfeld mehr Faserstoffe gegessen habe und mein Sättigungsgefühl sowieso auch ein anderes geworden ist.
Also für einen, sagen wir doch so, relativ unbekannten Stoff unglaublich viele Effekte auf unsere Gesundheit. Bedeutet, Matthias, für jemanden, der vielleicht relativ wenig Faserstoffe, relativ wenig Ballaststoffe isst, aus welchen Gründen auch immer. Wir hatten vor einigen Wochen auch unsere Spezialserie zum Thema Ernährung, karnivore Ernährung beispielsweise, wo es also eine rein fleischbasierte Ernährung ist, haben wir drüber gesprochen. Hier würde diese Ballaststoffkomponente ja komplett fehlen. Worauf ich hinaus will, was sind denn, sagen wir mal, typische Anzeichen, wo ich hellhörig werden sollte oder wo ich aufpassen sollte, dass ich vielleicht einen Mangel an Butyrat habe? Also gibt es Dinge, wo man sagt, bei dieser Ernährungsweise ist Vorsicht geboten oder Achtung, wenn du die und die Effekte siehst, check das mal oder überprüf mal deine Ernährung. Sind dort genügend Ballaststoffe, Kohlenhydrate und alles, was es braucht, damit eben unser Darmmikrobiom so funktioniert und das auch gebildet werden kann?
Also simpel in den Ernährungsformen können wir das abklopfen. Du hast es gerade schon gesagt, etwas wie eine karnivore Ernährung, wo quasi auch bewusst auf Ballaststoffe verzichtet wird. Kann teilweise auch eine ketogene Ernährung sein, je nachdem, in welcher Variante man das durchführt, dass es wirklich fehlt. Das kann, nochmal, das haben wir auch in der Episode auch schon gesagt, das kann in bestimmten medizinischen Konstitutionen sinnvoll sein, in einer bestimmten Phase, wirklich mehr als Diät gedacht. Aber auf Dauer, und da haben wir zum einen Korrelation, aber auch wirklich kausale Zusammenhänge, wenn es um das Thema der Ballaststoffmenge und der Ballaststoffzufuhr, da will ich das nicht nur am Butyrat für sich alleine aufhängen, aber das ist natürlich einer der Kernelemente für Darm, Immunsystem, Stoffwechsel, Darm-Hirn-Funktion, dass wenn zu wenig Ballaststoffe konsumiert werden, Krankheiten nicht nur auf Ebene des Verdauungstraktes entstehen können, ja, sondern eben auch Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Man denkt an viele Dinge nicht. Warum? Weil ich natürlich einen indirekten Einfluss auch auf Stoffwechsel, metabolische Ebene mit dazu habe und dementsprechend durchaus einen sehr wichtigen regulierenden Faktor nicht in der Ernährung integriert habe. Sondern die westliche Ernährung ist auch kaloriendicht und fettreich und auch vielleicht zuckerreich, aber nicht so ballaststoffreich. Das muss man halt relativ klar sagen. Und von daher würde ich für die meisten Menschen, zwar erzählen mir persönlich auch viele, ja, ich esse ganz viel Obst, Gemüse und achte da auch drauf. Ich glaube ehrlicherweise, dass es häufig zu kurz kommt. Und diese Verbindung, wenn wir ernährungsweise gekoppelt an potenzielles Krankheitsrisiko uns anschauen, dann ist die Faserstoffmenge, die Ballaststoffmenge, egal welchen Begriff wir dazu nehmen, ist das Gleiche mit gemeint, häufig viel zu gering und dann auch zu wenig Butyrat und dann eben die Stoffwechselfolgen, immunologischen Folgen, die daraus entstehen können. Und das heißt nicht, ich glaube, das wird klar, alle, es müssen definitiv nicht alle jetzt anfangen, Butyrat einzunehmen, sondern eher über die Ernährung oder eine Faserstoffergänzung. Wir haben kürzlich auch über PHGG gesprochen, als möglichen Einsatz, um die körpereigene Butyratproduktion mit anzukurbeln. Wer mehr zu seinen Butyratbildnern und zu seiner Butyratproduktion wissen will, das kann man über eine Mikrobiomanalyse herausfinden. Ist das immer zwingend notwendig? Auf gar keinen Fall.
Also, Matthias, abschließend. Butyrat. Es ist quasi unsichtbar. Es entsteht in uns, in unserem Darm. Was können wir noch tun, um die Produktion ganz konkret zu unterstützen? Du hast gesagt, esst mehr Ballaststoffe, esst mehr Faserstoffe. Aber was konkret? Gib uns ein paar Lebensmittel, die wir heute im Supermarkt direkt in unseren Einkaufskorb schmeißen können.
Ja, alles an, nennen wir es mal, grünem Gemüse beispielsweise gehört mit dazu. Auch Wurzelgemüse kann man mit dazu packen. Ja, man kann auch die Kartoffeln dazu nehmen. Hier der wichtige Faktor, kochen, abkühlen lassen, mindestens 12 Stunden, dann wieder erwärmen, dann haben wir diese resistente Stärke mit gebildet. Das kann eine Komponente mit dabei sein. Vielfalt spielt natürlich auch hier nochmal eine wichtige Rolle. Wir haben schon häufiger über Vielfalt gesprochen. Also lieber Abwechslung reinbringen, weil wir wissen, dass wir damit auch für die Diversität des Darmmikrobioms auch noch einen Vorteil mit dabei haben. Also nicht nur Nährboden, sondern quasi auch, dass unterschiedliche Bakterien sich dann von unterschiedlichen Nährstoffen reproduzieren können und wir damit auch einen positiven Effekt haben. In die Richtung gedacht. Und da muss ich natürlich eher drauf achten, was haben Menschen für Vorstellungen, wenn sie an Gemüse denken. Sie denken viel zu häufig nur an Nachtschattengewächse, an Tomaten, an Aubergine, an Paprika und viel weniger eben an Kohlgemüse, Blattgemüse, Chicorée, Salate, was dann auch immer mit dazugehört. Hier würde man im Idealfall wirklich eine breite Palette und viel Abwechslung und für die Menge über die Ernährung abzudecken natürlich auch relativ viel davon essen müssen. Sprich diese 25 bis 40 Gramm, das sind schon mehrere Obst-Gemüse-Portionen pro Tag als 1-2 Äpfel quasi, um dann ein Pektingehalt mit abzudecken. Das muss man sich einfach auch im Klaren darüber sein. Und vielleicht dann nochmal, wenn man sagt, man geht diesen Weg direkt mit Butyrat, ne? Um das nochmal zu erwähnen, es gibt eben Verbindungen, meistens irgendwie sowas wie Natriumbutyrat oder ähnliche Calcium-Magnesium-Butyrat-Verbindungen. Geeignet bei Menschen, die auf eine hohe Ballaststoffmenge wirklich nicht gut reagieren können. Häufig haben wir einen niedrigen Butyratspiegel bei chronisch entzündlichen Darmerkrankungen, Morbus Crohn, Colitis ulcerosa, aber eben auch bei Adipositas, Typ-2-Diabetes oder Depression. So, und Reizdarm spielt hier auch nochmal eine wichtige Rolle mit dabei. Wenn ich jetzt hier einfach sage, okay, viel Ballaststoffe rein, dann wird das unter Umständen nicht gut vertragen. Man kann hier über Butyrat nachdenken, aber ich erwähne nochmal, die Datenlage ist heterogen. Das heißt, wir haben mal positive, mal negative Datenlage, teilweise positiv, insbesondere bei den Darmthemen, Reizdarm und entzündlichen Darmerkrankungen. Und die Überlegung natürlich, man umgeht das, man bietet der Darmbarriere einen passenden Treibstoff. Man hat diesen Botenstoff quasi von Butyrat oder den kurzkettigen Fettsäuren, die auch mit dem Gehirn interagieren können, das Immunsystem regulieren können. Dann kann das eine Ergänzung sein. Das würde ich aber absprechen. Und nochmal, es gibt bestimmt irgendwo in der Vielfalt der Lebensmittel, auch wenn man merkt, man reagiert stark auf Ballaststoffe, dass man hier auf alternative Quellen vielleicht mit umsteigen kann. Es gibt eine breite Palette, die man hier verwenden kann.
Butyrat zeigt, wie stark unsere Gesundheit auch von Prozessen abhängt, die wir gar nicht direkt sehen können, die im Verborgenen stattfinden. Ein Stoff, den wir ja nicht in die Hand nehmen können, den wir nicht einfach so irgendwie beschreiben können, sondern der in unserem Körper selbst produziert wird. Vorausgesetzt, wir liefern die richtigen Voraussetzungen. Und genau darin liegt der Hebel, den wir selber beeinflussen können. Ernährung, Ballaststoffe, ein gesundes Darmmikrobiom. Wer das versteht, kann seine Gesundheit aktiv beeinflussen und eben auch, wie wir gehört haben, Entzündungen, Immunsystem und langfristig andere Systeme im Körper unterstützen. Matthias, vielen Dank. Wieder viel gelernt in diesem Health Nerds Deep Dive. Leute, wenn ihr Fragen habt oder uns einen Kommentar hinterlassen wollt, macht das gerne in den Kommentaren. Über die Spotify-App funktioniert es am einfachsten. Ansonsten sage ich danke fürs Einschalten. Leute, bleibt neugierig und bleibt gesund.
Vielen Dank.
Artgerecht Health Nerds Deep Dive. Analyse und Fakten.
Ein All Ears on You Original Podcast.